Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Ich bin Julia Ley und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es heute um, ja, man kann wohl sagen, Gottlosigkeit geht. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit Menschen, die zwar noch religiöse Traditionen aufrechterhalten oder sich mit zutiefst religiösen Fragen beschäftigen, Gott dafür eigentlich aber nicht mehr brauchen. Zumindest bei Katholiken hierzulande dürfte in den vergangenen Tagen aber vielleicht eher das umgekehrte Gefühl aufgekommen sein. Dass sie zwar vielleicht noch an einen Gott glauben, aber die Kirche sich mehr und mehr als gottlos erweist. Am vergangenen Donnerstag haben Anwälte in München das so lange mit Spannung erwartete Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising vorgestellt. Untersucht wurden Missbrauchsfälle seit 1945 und die Verantwortung von kirchlichen Amtsträgern beim Umgang damit. Um es kurz zu machen, es kam noch schlimmer, als viele dachten. Von einer Bilanz des Schreckens war die Rede, von einer historischen Erschütterung. Den verantwortlichen Bischöfen bis hin zum emeritierten Papst Benedikt XVI. Wird in diesem Dokument schweres Fehlverhalten nachgewiesen. In insgesamt 40 Fällen durften Täter auch nach Missbrauchsvorkommen weiterhin in der Seelsorge tätig sein. Und die vielleicht spektakulärste Erkenntnis aus dem Gutachten: Die Anwälte haben den ehemaligen Papst mehr oder weniger eindeutig der Lüge überführt. Der betroffenen Vertreter Matthias Katsch von der Initiative Eckiger Tisch brachte seine Gefühle nach der Pressekonferenz so auf den Punkt.
Ja, ich bin tief bewegt. 12 Jahre sind wir jetzt an der Geschichte dran. Und wir haben gerade live miterlebt, wie das Lügengebäude, was hier um den Papst Benedikt herum aufgebaut wurde, krachend zusammengefallen ist. Er war Komplize an zahlreichen Missbrauchsfällen, die sich durch seine Verantwortung, durch diesen Priester ereignet haben, den er hier nach München geholt hat. Er hat gelogen.
Über dieses Gutachten, über die Rolle des Papstes und die Konsequenzen, die nun folgen müssen, spreche ich nun mit der Theologin und Buchautorin Doris Reisinger. Sie hat als Mitglied einer fundamentalistischen katholischen Gruppe selbst Missbrauch erlebt. Heute setzt sie sich ein für Reformen in der Kirche und sie hat mehrere Bücher geschrieben oder mitgeschrieben, zuletzt auch eines über den emeritierten Papst Benedikt XVI. Und seine Rolle in der Missbrauchskrise. Herzlich willkommen, Frau Reisinger.
Ja, hallo.
Es gab ja auf dieser Pressekonferenz am Donnerstag, auf der das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising vorgestellt wurde, einen sehr, sehr starken Moment, nämlich den Moment, als eine Journalistin ganz zum Schluss fragte, ob es im Bistum nicht wenigstens einen Gerechten gegeben habe. Auch Sie haben auf Twitter diesen Moment kommentiert und mich würde interessieren, warum hat gerade dieser Moment, so sagen Sie es selbst, Sie wie der Blitz getroffen?
Ja, diese Frage hat eine ganz große, ganz starke biblische Geschichte aus dem Alten Testament aufgerufen, nämlich die Geschichte von der Vernichtung von Sodom und Gomorra. Da taucht diese Frage auf, als Abraham mit Gott verhandelt, diese Städte bitte nicht zu vernichten. Und Abraham fragt, ja, wenn da nur 50 Gerechte leben, dann kannst du die Stadt doch nicht vernichten. Du kannst doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten hinwegraffen. Das wäre ungerecht. Und Gott sagt, okay, wenn 50 Gerechte in der Stadt leben, dann vernichte ich die Stadt nicht. Und Abraham handelt Gott herunter bis auf 10. Wenn 10 Gerechte in der Stadt leben, vernichtet Gott die Stadt nicht. Und wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Es finden sich dort keine 10 Gerechten. Es findet sich am Ende nur einer. Und Gott beschließt, Sodom und Gomorra zu vernichten. Ich habe noch nie diese Geschichte im Blick auf die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche gelesen. Und das hat mich so getroffen, deswegen, weil ich gedacht habe, ja, was machen wir, wenn es in unserer Kirche unter unseren Hirten keine 10 Gerechten mehr gibt. Und Frau Westphal hat ja in der Pressekonferenz auch entsprechend geantwortet und gesagt, nee, sie kann sich nicht erinnern. Und sie hätte sich erinnert, wenn auch nur einer von den Verantwortungsträgern, die sie konfrontiert haben, gesagt hätte, dass er Reue empfindet. Sondern alle waren in dem Modus, dass sie sich rechtfertigen, dass sie sich verteidigen, dass sie Sachen abstreiten und relativieren.
Einer, der sicherlich nicht als einer der Gerechten aus diesem Gutachten hervorgegangen ist, ist der emeritierte Papst. Für viele war sicherlich die entscheidende Erkenntnis dieses Gutachtens, dass der frühere Papst zumindest mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelogen hat über seine eigene Rolle. Bei einer Sitzung, in der über die Aufnahme eines bekannten Missbrauchstäters ins Erzbistum München entschieden wurde, sagte er, sei er nicht anwesend gewesen. Die Gutachter weisen ihm durch das Protokoll dann aber das Gegenteil mehr oder weniger nach. Warum tut der emeritierte Papst das? Wie kann es sein, dass er davon ausgeht, dass er damit durchkäme?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht im Kopf von Josef Ratzinger. Ich kann auch nur darüber mutmaßen, warum er das tut, zu welchem Zweck er das tut, ist offensichtlich, er möchte nicht schuld gewesen sein. Ich kenne ihn nicht gut genug, um sagen zu können, was er sich dabei denkt, wenn er so argumentiert. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass er persönlich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg ein Narrativ für sich selbst gesponnen hat, wonach er wirklich unschuldig ist. Also, dass er mittlerweile selber fest davon überzeugt ist, nichts gewusst zu haben. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Es kann auch sein, dass er sehr wohl weiß und ihm auch noch bewusst ist, was er mitverantwortet, was er getan hat, wie er Sachen auf die Seite geschoben hat, nicht wichtig gefunden hat. Ich weiß letztlich nicht wirklich, was in ihm vorgeht. Tatsache ist, wie er sich hier verhält, ist sehr peinlich, unwürdig, hat gestern jemand kommentiert. Ich finde das einen sehr passenden Ausdruck, weil er einfach nur offensichtlich an sich selbst denkt, in der Art, wie er sich hier verhält und damit auch die Ämter, die er innehatte, nochmal in ein schlechtes Licht drückt.
Das Gutachten wirft dem emeritierten Papst ja selbst schweres Fehlverhalten vor. In 4 Fällen insgesamt habe er zugelassen, dass eben Priester, die in dem Ruf standen, Kinder zu missbrauchen, teilweise sogar verurteilte Straftäter waren, weiter mit Kindern und Jugendlichen arbeiten durften. Der Papst hat sich dazu in dem Gutachten selbst auch geäußert. Auf über 82 Seiten hat er Stellung dazu genommen. Sie haben die zumindest in Teilen auch gelesen. Welche Denke spricht für Sie aus diesen Zeilen? Was fällt da auf?
Ja, es fällt auf, dass die Art und Weise, in der da argumentiert wird, eigentlich nicht Josef Ratzingers Art ist, zu argumentieren, sondern man hat den Eindruck, und das liegt ja auch nahe, dass ihm da kirchenrechtliche Fachleute unterstützt haben oder für ihn geschrieben haben und er sich diese Argumentationsweise dann zu eigen macht, eine sehr kasuistische, rechtliches Kleinrechnen seiner Verantwortung in diesen Fällen, die auch deswegen eigentlich nicht zu Josef Ratzinger passt, weil er, gerade wenn es um Moral geht, eher maximal ethisch unterwegs war. Das heißt immer, das Größte, das Reinste, das Vollkommenste irgendwie ihm als Ideal vor Augen gestanden ist. Und hier legt er jetzt so ganz, ganz andere kleine Maßstäbe an für sein eigenes Verhalten und bezieht sich auch auf den Zeitgeist. Das wäre eine andere Zeit gewesen. Und das ist auch eigentlich, passt gar nicht zu der Art und Weise, wie Josef Ratzinger als Theologe und als Präfekt der Glaubenskongregation gedacht und argumentiert hat, wo Wahrheit und Moral und das Gute dem Zeitgeist enthoben sind. Und das ist deswegen sehr befremdlich, das zu lesen. Und wenn man dann so Fälle liest wie den einen, wo er argumentiert, naja, da hat sich ja ein Täter nur vor Kindern selbst befriedigt und da hat ja keine körperliche Berührung stattgefunden, dann kann man sich nur an den Kopf fassen. Also man kriegt den Eindruck, den man ja auch an anderer Stelle bei ihm immer wieder bekommen hat in den letzten Jahren. Man kriegt den Eindruck, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was sexueller Kindesmissbrauch ist und wie er in der Gesellschaft heute gesehen wird und warum das überhaupt alles ein Problem ist.
Mit dieser Denke ist er vermutlich nicht allein. Sie haben schon angesprochen, man hat den Eindruck, dass da Kirchenrechtler zumindest dran mitgeschrieben haben an diesen Einlassungen. Das heißt, da gibt es natürlich auch strukturelle Ursachen. Sie sind ja auch jemand, der gerade auch in Ihrem Buch zum System Ratzinger auch auf das Kirchenrecht zu sprechen kommt. Und einer Ihrer Kritikpunkte, wenn ich Sie recht verstehe, ist ja auch gerade der, dass dieses Kirchenrecht eben Opfer von sexuellem Missbrauch eigentlich strukturell gar nicht wirklich in den Blick bekommt. Können Sie das genauer erklären? Woran liegt das eigentlich?
Ja, ich muss da vorausschicken, ich bin natürlich selbst keine Kirchenrechtlerin, aber ich halte es für unerlässlich, wenn wir über Missbrauch in der Kirche sprechen und die Art, vor allem wie damit umgegangen wird, dann kommen wir am Kirchenrecht nicht dran vorbei. Und das, was da so auffällig ist, ist, dass eine ganz andere Logik hinter den kirchenrechtlichen Bestimmungen zum Umgang mit Missbrauch steht und dem, was wir im weltlichen Strafrecht haben. Das Kirchenrecht ist eigentlich immer gewesen, durch die Jahrhunderte hindurch, ein Klerikerrecht, von Klerikern für Kleriker geschrieben. Dass Laien darin überhaupt vorkommen, nicht geweihte Menschen, das ist erst wirklich seit dem jüngsten Kodex, der 1983 erschienen ist, der Fall. Wir finden aber diese alte Denke des Klerikerrechts immer noch. Wir finden im Kirchenrecht an keiner Stelle Beteiligungsrechte, Mitspracherechte oder sowas wie Abwehrrechte. Im weltlichen Strafrecht ist sexueller Missbrauch definiert als eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung eines Menschen. Dieses Konzept gibt es im kirchlichen Strafrecht nicht. Im kirchlichen Strafrecht ist sexueller Missbrauch ein Zölibatsverstoß. an einem oder mit einem Minderjährigen in dem Fall, aber der Minderjährige, das Opfer, tritt als Geschädigter überhaupt nicht auf. Er ist kein Geschädigter. Ihm ist in der Logik des Kirchenrechts kein Schaden entstanden, aus dem sich dann irgendwelche Rechte ergeben würden. Ein Betroffener hat in der Perspektive des kirchlichen Rechts keinen Schaden, der ihm entstanden ist. Er hat deswegen auch keine Beteiligungsrechte am Verfahren. Er kann als Zeuge aussagen, aber er hat keine Akteneinsicht. Er hat kein Recht auf einen Rechtsbeistand in diesen Verfahren. Er hat nicht mal ein Recht darauf, dass ihm das Urteil mitgeteilt wird. Da hat sich in Theorie in den letzten Jahren manches ein bisschen verändert, aber in der Praxis ist das ganz oft immer noch nicht angekommen. Und vor allem haben Betroffene kein Recht auf Entschädigung oder darauf, Nebenkläger zu sein. Also da steckt eine ganz, ganz, ganz andere Logik dahinter. Es ist die Logik, die wir eben hier in der Stellungnahme von Josef Ratzinger im Münchner Gutachten auch haben. Eine Logik, die Betroffene als Geschädigte überhaupt nicht in den Blick bekommt.
Mhm. Nun ist es ja so, dass aber nicht nur auf Seite der Kleriker und in den Kirchen, sondern offenbar auch in den Gemeinden und teilweise ja auch in den Familien selbst anscheinend es diese Art von Wegsehen und Vertuschen gegeben zu haben scheint. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Fall, nämlich der Fall, der auch als Fall des Priesters X prominent geschildert wurde in dem Gutachten. Und da gab es eben dieses Vorkommen, dass vor einem Gemeindefest tatsächlich der Name des damals betreffenden Pfarrers und eben eines Jungen, an dem er sich wohl vergangen hat, auf eine Hauswand geschrieben wurde. Also stand da eben Pfarrer X, der Name von Pfarrer X plus der Name dieses Jungs gleich schwul, Fragezeichen. Das ist ja doch ein sehr, sehr offensives Zeichen sozusagen. Und trotzdem ist auch danach nichts passiert. Wie erklären Sie sich das? Wie konnte es dazu kommen?
Man hat dafür einen Begriff, das wird gemeinhin Klerikalismus genannt. Es beschreibt eine Atmosphäre, eine Logik, in der sich alles um den Kleriker dreht. Und Klerikalismus ist nicht nur was, was Kleriker pflegen und betreiben, indem sie sich selber für die jeweils wichtigen und ausschlaggebenden Personen halten, um die sich alles zu drehen hat, sondern das ist eine Kultur. Das durchzieht die ganze katholische Kirche und nimmt Laien mit, weil... Wie soll das anders sein? Ja, wenn ich eine Struktur habe, eine kirchliche Ordnung, in der sich alles um den Pfarrer dreht, dann lädt das natürlich Laien ein oder ist die Gefahr groß, dass Laien mit einstimmen. Also das ist eine Kultur, die aber nicht in einem luftleeren Raum entstanden ist, sondern vor dem Hintergrund der kirchlichen Ordnung, die problematisch ist, dadurch, dass die Kleriker so stark bevorteilt und ihnen so viel Macht gibt. Und das ist ein Problem, das in der katholischen Kirche jedem wohl vertraut ist und das eben im Extremfall bis dahin geht, dass auch Laien, um Kleriker zu stützen, lieber nicht nachfragen, Betroffene lieber nicht hören, bis dahin, dass Betroffene auch von Gemeindemitgliedern verleumdet werden, zum Schweigen gebracht werden, eingeschüchtert werden. Das ist ein Problem, das Betroffenen immer wieder begegnet und das Menschen, die Betroffene begleiten, sehr gut kennen.
Mhm. Nun ist ja der ehemalige Papst, auch durchaus jemand, der von einigen zumindest auch als jemand beschrieben wird, der genau dieses System der Vertuschung ein Stück weit auch angegangen ist. Denn er war ja nicht nur Erzbischof von München und Freising, sondern er war ja danach auch lange Jahre Chef der Glaubenskongregation in Rom und später eben Papst. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich teile diese Einschätzung nicht. Ich habe, als ich an dem Buch Nur die Wahrheit rettet gearbeitet habe, als ich mit der Arbeit begonnen habe, lange Zeit gedacht, Josef Ratzinger ist von seinem Charakter her einfach ein sehr, ja, man könnte sagen, naiver Mensch, der sich die Abgründe menschlichen Handelns gar nicht vorstellen kann. Und er hat das einfach sehr, sehr lange nicht gewusst. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und als mir klar geworden ist, dass er von Anfang der 80er nicht nur in leitender Verantwortung als Präfekt der Glaubenskongregation das oberste Kirchengericht, das für Missbrauchsfälle zuständig war, geleitet hat, sondern dass dort auch schon Anfang der 80er, als er dort angefangen hat zu arbeiten, Fälle gelegen sind und Fälle angekommen sind, dass er also vom ersten Tag als Präfekt der Glaubenskongregation Missbrauchsfälle auf dem Schreibtisch hatte und mit denen nicht gut umgegangen ist. Das heißt, er hat Fälle jahrelang liegen lassen. Es gibt einen berühmten Fall, der öffentlich geworden ist, von einem Straftäter namens Stephen Kiesler, der in den USA schon als Sexualstraftäter verurteilt war. Und Ratzinger hat den Fall noch jahrelang an der Glaubenskongregation liegen lassen und diesen Täter nicht laisieren wollen. Er hat ihn dann irgendwann doch laisiert, aber das hat sich viel zu lange hingezogen. Und es ist ganz deutlich aus dem Schriftverkehr, dass Josef Ratzinger nicht verstanden hat, was Missbrauch ist und warum das ein Problem ist. Und ganz, ganz viele andere Fälle kennen wir nicht. Und ich gehe davon aus, dass es viele solcher Fälle an der ZDF gegeben hat. Und es wäre höchste Zeit, dass das, was Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation in Missbrauchsfällen getan hat oder nicht getan hat, öffentlich wird. Denn das ist eine viel längere Zeit. Er war 25 Jahre Präfekt der Glaubenskongregation, er war gar nur 4 Jahre Bischof in München.
Jetzt kamen ja in den letzten Tagen nach Veröffentlichung dieses Gutachtens allerlei Forderungen auf von vielen verschiedenen Seiten. Unter anderem auch die Forderung, es bräuchte jetzt auch eine Aufarbeitung der Rolle der deutschen Justiz, die sich oft eben auch nicht so, vielleicht kritisch dahinter geklemmt hätte oder auch nicht so engagiert Fälle verfolgt hätte, wie sie es durchaus hätte tun können. Andere fordern zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss im Parlament. Wie sehen Sie das? Welche Rolle müsste die Justiz jetzt einnehmen? Welche Rolle vielleicht auch der Staat bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, zumindest in Deutschland?
Ja, ich denke, das Mindeste ist, dass wenn es so ein Wohlwollen in der Vergangenheit gegeben hat, wie wir das jetzt aus dem Gutachten auch heraushören, wie wir das im Übrigen auch aus anderen Ländern, aus Irland, aus den USA kennen, dass dieses Wohlwollen gegenüber kirchlichen Amtsträgern ein Ende hat. Denn das ist ja völlig unangemessen. Das Recht muss ohne Ansehen der Person gesprochen werden und das muss in diesen Fällen auch gelten. Das wäre das Allermindeste. Darüber hinaus würde ich mir wünschen, dass die Münchner Gutachter haben ja geprüft, inwiefern auch Verantwortliche sich strafbar gemacht haben. Ich würde mir wünschen, dass in die Frage, in die Richtung noch deutlicher nachgefragt wird, inwiefern war das Beihilfe, was da geleistet worden ist von Seiten von Bischöfen, die Bescheid wussten und trotzdem Täter weiter im Dienst belassen haben. Da wünsche ich mir einfach mehr, auch im Rahmen dessen, was jetzt schon durchaus möglich ist, einfach mehr Mut, die entscheidenden Fragen zu stellen und zu ermitteln.
Eine andere ganz grundlegende Beobachtung, die die Gutachter ja am Ende noch angesprochen haben, ist auch die, dass die Verantwortlichen jenseits ihrer reinen Strafbarkeit oft anscheinend gar nicht in der Lage zu einem Schuldeingeständnis sind. Dass sie sich einfach darauf beziehen, nach geltendem Kirchenrecht, damals haben wir getan, was wir konnten, oder das war eben gängige Moral zu der Moralvorstellung zu der Zeit. Also sie scheinen gar nicht in der Lage zu sein, selbstkritisch zu reflektieren, inwiefern sie sich schuldig gemacht haben. Sie haben ja selbst auch Erfahrungen mit sexuellem und spirituellem Missbrauch in der Kirche gemacht. Sind es denn solche individuellen Schuldeingeständnisse, die Betroffenen, wie Ihnen, die Sie sich heute wünschen würden, die Ihnen helfen würden, oder was bräuchte es stattdessen?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ganz, ganz viele Betroffene wünschen sich diese Schuldeingeständnisse, weil solange die Gegenseite die Behauptung aufrechterhält, da war eigentlich nichts. Oder ganz oft bleibt sie auch nicht dabei, sondern manchmal gibt es so eine Form des Victim Blaming. Ja, du bildest dir da was ein, du willst Rache üben, du baust das auf oder du hast das ja provoziert oder du hast das alles gewollt. Das quält Betroffene, das ist ein Stachel im Fleisch, das tut weh. Und deswegen wünschen sich viele Betroffene, dass die Täter, die Verantwortlichen sagen, was war, was sie getan haben. Und das geschieht aber ganz, ganz, ganz selten. Deswegen sind die Betroffenen am glücklichsten, die diesen Wunsch irgendwie ablegen, die das für sich nicht mehr brauchen. Aber es wäre natürlich trotzdem wünschenswert, gerade von verantwortlicher Seite, dass einfach klargestellt wird, was war. Aber das ist nicht alles, was Betroffene brauchen. Was Betroffene brauchen, ist, dass sie das zumindest von staatlicher Seite, von dritter Seite, von übergeordneter kirchlicher Seite irgendwo hören, dass jemand anders ihnen das sagt, das war so und das war nicht in Ordnung, was dir geschehen ist. Und das hätte natürlich dann zur Folge, und das muss damit einhergehen, dass sich das auch in Handlungen ausdrückt, dass es Entschädigungszahlungen gibt, die angemessen gibt, dass es Verurteilungen gibt, dass Täter aus dem Dienst genommen werden. Es gibt immer noch viele Priester in Deutschland, die Kinder missbraucht haben oder junge Erwachsene missbraucht haben und nach wie vor seelsorglich tätig sind. Und das ist natürlich für Betroffene das Allerschlimmste. Das heißt, das Schuldanerkenntnis muss sich konkret dann ausdrücken in Maßnahmen, die ergriffen werden, die auch deutlich machen, das ist wirklich verstanden worden, dass das nicht in Ordnung war, was geschehen ist, und das hat Konsequenzen.
Also es braucht das individuelle Schuldeingeständnis, aber es braucht auch die Anerkennung von dritter Seite und noch sehr viel mehr Aufarbeitung. Das Buch von Doris Reisinger und von Christoph Röhl, in dem es um die Frage nach Ratzingers Verantwortung im Missbrauchsskandal geht, ist übrigens im Piper Verlag erschienen. Es heißt »Nur die Wahrheit rettet, der Missbrauch in der katholischen Kirche und das System Ratzinger«. Und es kostet 22 Euro. Wir beschäftigen uns heute unter anderem mit der Frage, ob Religion und religiöse Rituale zwingend den Glauben an Gott voraussetzen. Der jüdische US-Amerikaner William D. Thompson sieht das nicht so. Er glaubt nicht an Gott, fühlt sich seinen jüdischen Wurzeln aber trotzdem sehr verbunden. Und um diese Verbundenheit auch in seinem Alltag leben zu können, hat er einen humanistischen Siddur geschrieben, also ein jüdisches Gebetbuch, das allerdings ohne Gott auskommt. Wie sich das konkret anhört und warum eine Expertin in diesem Zusammenhang sogar von spirituellem Missbrauch spricht, erfahren Sie im Beitrag von Juna Grossmann.
The New Jewish Humanist Siddur von William D. Thompson ist ein jüdisch-humanistisches Gebetbuch für die Wochentage, Schabbat und Feiertage, das eine Alternative zu herkömmlichen Siddurim sein will. Ein Gebetbuch, das ohne den Gottesbegriff auskommt und so auch jene anzusprechen versucht, die nicht an eine Gottesfigur glauben und dennoch in den Traditionen verankert sein wollen. Der Autor William D. Thompson ist Teil der jüdisch-humanistischen Bewegung. Auch unter deren Anhängern scheint die Sehnsucht nach einer festen Liturgie groß zu sein, obwohl es in humanistischen Gemeinden den Anspruch gibt, für jeden Anlass und Ort individuelle Liturgien zu entwickeln und nicht einfach die traditionellen zu übernehmen. Thompson aber wollte an der Idee eines Gebetbuchs festhalten.
Das, was ich vom Reformjudentum zum humanistischen Judentum mitbringen wollte, war diese Art von Liturgie, diese Verbindung zur Liturgie. Auch wenn man die Worte ändert, habe ich das Gefühl, dass man immer noch diese Verbindung haben kann. Und ich denke, es ist wichtig, diese Verbindung zu haben. Und das war das Erste, was mir auffiel, als ich der Society of Humanistic Judaism beitrat. Ich habe gefragt, ob es einen humanistischen Siddur gibt. Nein. Ob jemand einen erstellt? Nein. Wir sind nicht daran interessiert. So etwas lohnt sich nicht.
Also begab sich Thompson auf die Suche nach einem Gebetbuch im humanistischen Sinne.
Ich fand ein Buch von Marcia Falk, das fast das war, was ich wollte, aber sie ist immer noch mehr auf der Seite Gottes. Und ich wollte etwas, das viel strikter atheistisch ist oder nicht theistisch. Daraus entstand das Bedürfnis, es zu schreiben. Zunächst sollte es nur ein persönliches Projekt sein, nur für mich. Ich dachte nicht, dass irgendjemand anderes das wollen würde.
Doch in jüdisch-humanistischen Facebook-Gruppen wurde weiterhin die Frage nach einem humanistischen Siddur gestellt. Thompson, vom Beruf Anwaltsgehilfe, entschied sich, seine Arbeit publik zu machen, stellte sie zum Verkauf. Mehrere hundert Exemplare hat er zu seiner Überraschung in den USA, Europa und Australien verkauft. Dieser Erfolg zeigt den Bedarf nach einer liturgischen Ordnung auch in dieser Ausrichtung des Judentums. Annette Böckler, Judaistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fachbereichs Judaistik an der Universität Mainz, gibt zu Thompsons Initiative allerdings zu bedenken.
Was übrigens nochmal ein Aspekt ist bei einem Siddur, die Gefahr ist riesig groß, je spiritueller eine Gruppe ist. Und das ist die Gefahr von spirituellem Missbrauch. Und da muss ich unterstreichen, ein Siddur wird in der Regel von einem Komitee rausgegeben. Es ist nicht eine Person, die sagt, das ist der Siddur unserer Gemeinde. Das kann nicht funktionieren. Also ich verstehe das hier so als, das sind so meine Ideen und ich werfe die jetzt mal in den Markt und macht mal was damit.
Thompson stellt in seinem Buch die Frage, warum es Gebete auch in humanistischem Judentum geben soll. Die Rabbinen haben im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung nach der Zerstörung des Tempels das Gebet als Ersatz für den Tempeldienst eingesetzt. Eine radikale Änderung. Thompsons Veränderungen des heutigen Gebets seien nur marginal und förderten sogar die weitere Auseinandersetzung mit der Tradition. Denn die Bedeutung der Worte könne manchmal im stetig wiederholten traditionellen Gebet auf Hebräisch für viele eine Fremdsprache verloren gehen. Das steht dem eigentlichen Sinn des Gebets entgegen, so Thompson. So lautet der traditionelle Segen beim Anlegen des Gebetsschals Talit:
Gepriesen seist du, Ewiger, unser Gott. Du regierst die Welt. Du hast uns durch deine Gebote geheiligt und hast uns aufgetragen, uns in ein mit Gebetsfäden gewebtes Kleidungsstück zu hüllen.
Thompson formuliert hier:
Mit diesem Talit hülle ich mich in Meditation und Selbstreflexion. Mit diesen Gebetsfäden erinnere ich mich an meine ethischen Verpflichtungen gegenüber allen Menschen.
Seine Ideen ergeben, so stellt Annette Böckler fest, intelligente Texte, schöne poetische Anklänge, die durchaus Raum in US-Reformgebetbüchern finden könnten und sehr an sie angelehnt sind. Sie verweist darauf, dass es dort schon Alternativen zu den alten traditionellen Gebeten gibt, die teils ebenfalls ohne den Gottesbegriff auskommen. Der humanistische Siddur von William Thompson kann auch als Brücke gesehen werden zu den alten Traditionen und Liturgien und jenen, die sonst ganz ihre Brücken zu diesen Traditionen abbrechen würden, weil sie sich selbst nicht mehr in ihnen wiederfinden. Jeder Mensch hat einen anderen Begriff von Gott. Mancher in Bildern, mancher in Personen, in Ereignissen. Diese Begriffe entwickeln und verändern sich und sollten nie stehen bleiben bei dem, was wir in unserer Jugend denken und lernen mögen. Und, so merkt die Theologin Böckler an,
Gott ist poetische Sprache. Das heißt, ich muss in jeder Lebenszeit, in jeder Situation überlegen, was meine ich, wenn ich Gott sage? Und das füllen.
The New Jewish Humanist Sidur ist übrigens im Selbstverlag auf Amazon erschienen und er kostet 16,11 Euro. Können wir Sinn im Leben finden, auch wenn wir nicht an Gott glauben? Das kann gerade in besonders tragischen Momenten schwierig sein. Etwa dann, wenn ein junger Mensch im Sterben liegt, vielleicht sogar kleine Kinder zurücklässt. Für einige mag es dann tröstlich sein, sich vorzustellen, dass der oder die Verstorbene im Jenseits weiterlebt, man sich vielleicht irgendwann sogar wieder sieht. Doch woran hält man sich fest, wenn man an ein solches Jenseits nicht glaubt? Was schenkt dann den Hinterbliebenen Trost? Die Journalistin Judith Grümmer hat mit dem Projekt Familienhörbuch eine Möglichkeit für ein Leben nach dem Tod geschaffen. Auch ohne Jenseitsglauben. Brigitte Jünger hat mit ihr gesprochen.
Es gibt eine Gruppe von Menschen, die hatten noch gar keine Zeit, Spuren zu hinterlassen, also wirklich Erinnerungen für die Nachwelt zu schaffen, für ihre Familie. Und das sind eben die erkrankten Mütter und Väter mit kleinen Kindern. Also Menschen, die eben wirklich ja, in der Lebensmitte stehen oder noch vor der Lebensmitte. Es gibt Leute im Projekt, die sind noch keine 30 und haben kleine Kinder. Und diese Geschichten eben aufzuzeichnen, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Liebe Pauline, ich weiß nicht, Pauline, wann du das Hörbuch dir anhörst. Aber ich würde mir wünschen, dass du das Hörbuch vielleicht gemeinsam mit Papa anhörst. Es sind viele kleine Kapitel, kleine Geschichten. Und ihr holt euch einfach die raus, worauf ihr Lust habt.
Sandra, die mit Anfang 40 an Krebs verstorben ist, gehörte zu den allerersten Teilnehmern des Projekts Familienhörbuch. Ihre Tochter Pauline war damals 9 Jahre alt.
Weißt du, meine Geschichte, ich erzähle die ganz neutral, weil das Abschnitte sind in meinem Leben, dass du vielleicht eher verstehst, wenn du älter bist, mit 14, 15, 18, 20 Jahren, wenn du vielleicht selber mal dein eigenes Kind bekommst, heiratest, eigene Erfahrungen gemacht hast.
Judith Grümmer, die Sandras Lebensgeschichte aufgenommen und zu einem Familienhörbuch gemacht hat, hatte sich als Journalistin schon in den frühen 80er Jahren auf den Themenbereich Palliativmedizin spezialisiert und den Aufbau der deutschen Hospizbewegung medial begleitet.
Also ich war immer ganz nah an diesen palliativen Themen und bin dann Ende der 80er Jahre eben selbst Mutter geworden. Und habe mich dann doch auch immer wieder gefragt, was würde ich eigentlich machen, wenn ich jetzt so eine Diagnose hätte. Das ist natürlich vermessen, weil das weiß man erst, wenn man in dieser Situation ist. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und meinen Kindern einfach Geschichten erzählen. Und dieser Gedanke, der ist mir nie aus dem Kopf gegangen.
25 Jahre später hat Judith Grümmer ihre Idee in die Tat umgesetzt. Anfangs war sie allein für die Aufnahmen und ihre weitere Bearbeitung mit Musik und Geräuschen zuständig. Mittlerweile ist aus dem Projekt eine gemeinnützige Organisation geworden, in der sich über 40 Menschen engagieren, darunter Journalisten, Sounddesigner, Komponisten und Tontechniker. Eine der Audiobiografinnen, die die Gespräche mit den Palliativpatienten führen, ist Maria Teresa Espejo Freitas. Sie hat lange als Psychotherapeutin gearbeitet und war sofort angetan von der Idee des Familienhörbuchs.
Ja, das Magische für mich war die Stimme. Das hat mich sehr, sehr elektrisiert, dass man also sowohl Mütter wie Väter auch ihre Stimme für ihre Kinder hinterlassen können. Und das ist ein Riesengeschenk für die Kinder, wenn die mal erwachsen werden. Wer war meine Mutter? Wer war mein Vater? Und so. Man kann ja viel lesen oder Fotos, aber die Stimme lebt, die Stimme bleibt. Und das ist so ein Gefühl von, meine Mama, mein Papa, die sind noch hier, die sind da. Ich kann sie immer wieder hören. Und das ist für mich so das Highlight dieser Familienhörbuch.
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie finden alle Gespräche nur noch online statt und nicht mehr in Präsenz. Die Projektteilnehmer werden vorher mit der Technik vertraut gemacht und dann nimmt sich eine Audiobiografin wie Maria sehr viel Zeit. Manche Gespräche gehen über 3 bis 4 Tage, je nachdem, wie viel Kraft die Palliativpatienten aufbringen.
Und dann fangen wir meistens mit der Kindheit, mit den Vorfahren, Großeltern, Eltern. Und dann gehen wir so chronologisch ein bisschen, aber die bestimmen immer, was jetzt kommt. Und wir können natürlich dann mal abspringen oder zurück. Das ist alles machbar.
Unser Sommerurlaub 2014. Mein Blick auf das Leben. Die Freizeit mit Pauline. Olli und Pauline, ein tolles Team. Religion. Tod.
Vielleicht möchten Sie Geschichten vorlesen. Vielleicht gibt es Briefe, die Sie auch noch vorlesen möchten. Ein Bilderbuch. Vielleicht möchten Sie singen oder Musik machen.
Ich sage immer von Anfang an, es ist alles erlaubt. Weinen, lachen, schreien, alles ist erlaubt, so wie es kommt. Und das ist auch etwas, was die lebendig macht. Ne? Die Emotionen sind sehr wichtig, sehr wichtig.
Gut 100 Familienhörbücher sind seit 2017 entstanden, die für die Projektteilnehmer immer kostenlos sind. Die Organisation Familienhörbuch finanziert sich ausschließlich aus Spenden, was das Projekt immer wieder mal an seine Grenzen bringt. Die Klinik für Palliativmedizin in Bonn war von Anfang an Kooperationspartner und hat das Familienhörbuch im Rahmen einer 3-jährigen Pilotstudie begleitet. Professor Dr. Lukas Radbruch, der Leiter der Studie, ist davon überzeugt, dass das Familienhörbuch als therapiebegleitende Maßnahme eine wertvolle Unterstützung für den Palliativpatienten sein kann.
Das steht in einem direkten Zusammenhang mit Lebenssinn. Also wie finde ich einen Sinn in meinem Leben und wie finde ich vielleicht auch einen Sinn in dem, was mir jetzt gerade passiert. Und da ist eben die Lebensgeschichte selber ein ganz wesentlicher Faktor. Ich bin sehr geprägt von Viktor Frankl, das ist ein Psychotherapeut. Und er hat das in diesem schönen Zitat zusammengefasst, dass für gewöhnlich die Menschen nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit sehen und nicht die vollen Scheunen der Vergangenheit. Und ich finde, mit dem Familienhörbuch findet man eben wirklich einen Zugang zu diesen vollen Scheunen. Und das ist was, wo schwerkranke Menschen wirklich draus schöpfen können, also wo die wirklich Kraft draus beziehen können.
Die Auseinandersetzung mit dem Leben verlängert es zwar nicht, gibt einem aber die Möglichkeit, noch einmal auf die eigene Lebensgeschichte zurückzuschauen, das Positive darin zu sehen und die lebendige Stimme für die Zukunft zu hinterlassen.
Und es war ja so kurz vor Weihnachten, dann habe ich ja eine Frau aufgenommen und sie endet sein Hörbuch, indem sie sagt, ich bin so dankbar, dass ich dieses Hörbuch machen konnte. Ich habe keine Angst zu sterben, denn ich habe so viel Liebe in mein Leben erfahren. Auch du, mein Kind, bist das aller Wundervollste. Ich bin glücklich. Und das war für mich, boah, jetzt kann Weihnachten kommen, Silvester, Ostern, alles. Ich dachte, boah, dafür machen wir das.
Brigitte Jünger berichtete über das Projekt Familienhörbuch, das Sterbenden dabei hilft, die eigene Lebensgeschichte für ihre Hinterbliebenen aufzuzeichnen. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.